Herzlich willkommen beim Podcast von datenschutzgeschichte.de. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, die Datenschutzgesetze und staatliche wie auch private Datenschutzaufsicht sind nicht vom Himmel gefallen. Dahinter stehen Menschen, die sich seit den 70er Jahren für den Datenschutz in Deutschland und der Welt einsetzen. Das Videoprojekt Datenschutzgeschichte will diese spannende Entwicklung rechtzeitig festhalten. Wir besuchen dafür als Mitarbeiter des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein die wichtigsten Personen der Datenschutzgeschichte in Deutschland, um zu erfahren, wie sie diese Zeit erlebt und was sie getan haben. Wir fragen auch, wie sie die aktuelle Situation sowie die Zukunft des Datenschutzes einschätzen. Weitere Videos und Audiobeiträge finden Sie auf www.datenschutzgeschichte.de. In dieser Folge hören Sie Professor Dr. Alexander Rossnagel. Er ist Rechtswissenschaftler für öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt Recht der Technik am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Kassel. Professor Rossnagel war insbesondere einer der Autoren des Gutachtens zum Bundesdatenschutzgesetz von 2001. Wir sind jetzt hier in der Universität Kassel, zu Gast bei Professor Rossnagel. Ich darf Sie vielleicht ganz kurz einmal vorstellen. Sie sind geboren 1950. Sind Rechtswissenschaftler, Universitätsprofessor für öffentliches Recht hier an der Universität in Kassel, haben 1981 promoviert. Seit 1986 sind Sie wissenschaftlicher Leiter der Projektgruppe Verfassungsverträgliche Technikgestaltung, kurz PROFET. Schwerpunkte sind Ihre Arbeit Recht der Technik, das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir jetzt heute hier sind, das Umweltschutzrecht, gerade auch so Atomrecht war ja so in der Anfangszeit, habe ich gesehen, sehr prägend und das Ganze im Fachbereich der Wirtschaftswissenschaften. Sie sind wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Europäisches Medienrecht in Saarbrücken und Vizepräsident der Universität Kassel. Herzlich willkommen. Gut gesagt, wir sind ja bei Ihnen zu Hause. Habe ich alles richtig zusammengefasst?
Ja, ja.
Wunderbar. Wie sind Sie zur Juristerei gekommen?
Also das war hauptsächlich eine negative Auslese. Ich habe mir überlegt, was ich gern werden wollte. Und da hat mir vieles nicht gefallen. Dann habe ich mich für die Rechtswissenschaft entschieden und dann sofort gemerkt, dass das was ist, was mir liegt, was mir Spaß macht. Und zwar insbesondere deswegen, weil für mich Recht geronnen die Politik ist. Also sehr viel mit gesellschaftlichen Konflikten und Interessen zu tun hat. Und man kann das ja so verstehen, dass gesellschaftliche Konflikte bestehen. Die werden in der Demokratie ausgelebt, ausdiskutiert, führt dann irgendwann zu einer Entscheidung, wird damit zurecht und dann sind die Interessen, die konfligieren, aber nicht weg, sondern sie werden dann in einer anderen Form weitergeführt. Und deswegen gibt es ja auch immer so unterschiedliche Interpretationen, das Recht wird strategisch, taktisch eingesetzt und diese, sag mal, gezähmte Interessenauseinandersetzung, die methodisch gezähmte Interessenauseinandersetzung, das finde ich hochspannend.
Und Sie haben sich ja auch recht früh dann für die Technik, auch Recht und Technik interessiert. Wo kam der Technikteil dann bei Ihnen mit her?
Ich habe im Verfassungsrecht promoviert und mich als Verfassungsrechtler verstanden und während meiner Promotion habe ich die Gelegenheit bekommen, ein kleines Gutachten zu schreiben zum Thema Grundrechte und Kernkraftwerke. Und auf die Art und Weise kam ich mit der Technik in Berührung. Das war dann meine erste Publikation. Die hat mir dann die Tür geöffnet für das erste Forschungsprojekt, in dem ich mitarbeiten durfte, dann als frisch promovierter Jurist. Das war ein Forschungsprojekt an der Universität Essen. Professor Meyer-Arbisch, Karl Friedrich von Weizsäcker und Professor Schäfold aus Frankfurt haben zu dritt ein Forschungsprojekt durchgeführt zur Sozialverträglichkeit von Energiesystemen. Und das war ein hochinterdisziplinäres Projekt, 12 Mitarbeiter, jeder aus einer anderen Disziplin. Und die Frage war, wie wird unser Leben aussehen? Im Jahr 2030, wenn wir dieses oder jenes Energiesystem wählen. Und wir haben, um die Spannweite zu zeigen, mehr oder weniger zwei extreme Ausprägungen gewählt. Das eine war ein Sonnenenergieszenario, also die benötigte Energie für die Gesellschaft wird weitgehend durch regenerative Energien zur Verfügung gestellt. Oder man setzt richtig auf Atomenergie und dann hat man im Jahr 2030 halt einen sehr großen Anteil an Atomenergie in der Energieversorgung der Bundesrepublik. Das war 1980 bis 1983 das Projekt, also eine Vorschau von 50 Jahren. Und mich hat dann interessiert aus verfassungsrechtlicher Sicht, wie verändern sich die Verwirklichungsbedingungen von Grundrechten, wenn ich in dieser oder in jener Gesellschaft lebe. Was heißt dann Freiheit in einer Kernenergiezukunft oder was heißt Freiheit in einer Sonnenenergiezukunft? Gibt es da Differenzen oder ist die Technik, die man benutzt für die Energiebereitstellung, irrelevant für die Frage? Und das Ergebnis war, dass das hochrelevant ist. Ich habe da dann gesehen, dass es zwischen Recht und Technik ganz, ganz grundsätzliche Beziehungen und Probleme gibt.
Würden Sie sagen, dass auch Technik auskristallisierte, materialisierte Herrschaft ist?
Ja, unbedingt. Wenn man die Verstärkung oder Beschränkung von Freiheit betrachtet, wenn man Handlungsmöglichkeiten betrachtet, dann ist Recht und Technik, sind es quasi konkurrierende Systeme. Ich kann Verhaltensänderungen, Verhaltensgewohnheiten, die Strukturen einer Gesellschaft im Großen und im Kleinen rechtlich bestimmen. Und dann gibt es halt diese Anreize durch Geh- und Verbote oder durch ökonomische Instrumente oder welche rechtlichen Instrumente auch immer, die dann dazu führen, dass man Freiheit ausleben kann oder beschränkt wird. Technik ist es genauso. Wenn ich Technik nutze, habe ich auch entweder meine Freiheitsspielräume erweitert oder beschränkt. Und Technik gibt unserem Handeln Grenzen oder gibt unserem Handeln neue Optionen, dass wir was tun können, was wir vorher nicht tun konnten, weil wir jetzt die Technik als eine Krücke oder als einen Verstärker oder irgend sowas haben, sodass man sich überlegen muss, was von beiden denn das Leben stärker beeinflusst, Freiheit stärker beschneidet oder fördert. Und ich würde mal sagen, es gibt eine Reihe von Technologien, die die Entwicklung unserer Gesellschaft stärker beeinflusst haben als alle demokratischen Entscheidungen.
Also Technik ist nicht neutral, höre ich das raus? Oder ist Technik neutral, kann man das so sagen? Oder steht sie immer im Dienste?
Ich würde sagen, Technik ist immer ambivalent. Technik ist immer so, dass sie, und das ist jetzt das Entscheidende, je nachdem, wie man sie gestaltet, Freiheit befördern kann, aber auch Freiheit massiv beschneiden kann. Und mich interessiert dann der konstruktive Aspekt bei dem Ganzen. Also das eine ist, man muss es analysieren. Wenn ich jetzt nochmal auf das erste Projekt zurückkommen darf, wir haben damals die Szenarien, die es gab, das sind ja einfach Zahlenkolonnen, die einfach zeigen, wie viel Megawatt Atomenergie im Jahr X und Y so in den 50 Jahren zur Verfügung gestellt werden müssen oder wie viel Energieverbrauch benötigt wird. Und das ist ein sehr dünnes Gerippe. Wenn man sich jetzt vorstellen will, wie die Gesellschaft lebt, dann muss man dieses Gerippe mit Fleisch füllen. Da muss man da gucken, wie sind denn die Lebensbedingungen in so einer Situation, wenn ich es an dem Beispiel hatte, jetzt mit Datenschutz erstmal noch gar nichts zu tun, aber das ist ja der Schritt, wie es hinkam. Man muss dann erstmal überlegen, ja, wie viele Atomkraftwerke wären denn so und so viel Gigawatt? Und was für Typen von Atomkraftwerken? Und da habe ich dann zum Beispiel ausgerechnet, je nachdem welches Szenario, die damals im Bundestag diskutiert wurden, realisiert würden, hätten wir 60 bis 100 schnelle Brüder im Jahr 2030 in Deutschland. Dann muss man sich vorstellen, es gab einen schnellen Brüder, der die ganze Gesellschaft gespaltet hat. Es gab Riesenkonflikte, Riesendemonstrationen wegen einem. Und jetzt müssen wir für 60 bis 100 die Standorte finden. Das heißt, den Rhein entlang, die müssen ja gekühlt werden, den Rhein entlang hätten wir etwa 20 schnelle Brüder gehabt. Mhm. Dazu hätten wir vier Wiederaufarbeitungsanlagen gebraucht. Die eine Wiederaufarbeitungsanlage wurde in Deutschland dann später nicht gebaut, weil die sozialen Konflikte, die politischen Konflikte darum zu hoch waren. Also man kann sich schon mal vorstellen, die Durchsetzung dieses Energiesystems hätte irrsinnig viel Konflikte verursacht. Und was mich aber mehr interessiert hat, war die Frage, was für soziale Folgen oder Zwänge würden von der Technik ausgehen. Wenn wir schnelle Brüder haben, haben wir auch Plutonium als Bombenrohstoff, der dort produziert wird. Ist nicht unmittelbar jetzt in eine Bombe einsetzbar, aber ist der Rohstoff dafür und könnte deswegen dann für Schwarzmarkthändler, Terroristen, wen auch immer, interessant sein. Also muss man diese Dinge schützen. Dann habe ich ausgerechnet, wie viele Schutzmannschaften brauchen wir denn? Wie muss der Vorfeldschutz sein? Also man kann ja nicht nur abwehren, man muss ja auch sozusagen die potenziellen Täter aufspüren. Und in so einer Situation, in der so viel Bombenrohstoff dann auch produziert und behandelt werden muss und bewacht werden muss, also da kann man auf die Art und Weise dann die gesellschaftlichen Verhältnisse beschreiben, wie die aussehen könnten oder müssten. Wenn man jetzt so eine Energiezukunft verfolgen will. Und ich habe mich in die Rolle versetzt des künftigen, damals künftigen Präsidenten des Bundeskriminalamts. Wie würde denn der, wenn er seinen Job ernst nimmt, das machen? Und dann kommt man da, wenn man das jetzt ganz nüchtern betrachtet, dann zu einer Fülle von Problemen, die Freiheitsbereiche, die die Gesellschaft heute hat, verändern. Und das Interessante, wenn ich das noch sagen darf, ist, ich habe mich dann in einem zweiten Buch beschäftigt mit der Rolle des Bundesverfassungsgerichts, bei dem diese Entwicklung dann als verschiedene Prozesse dann vor die Schranken kommen und das Bundesverfassungsgericht muss sich dann entscheiden. Und wenn man die damals dann vorhandene Verfassungsgerichtsrechtsprechung nimmt und auf diese Fälle anwendet, insbesondere das Verhältnismäßigkeitsprinzip, kommt man zu dem Ergebnis, dass diese künftigen Verhältnisse alle zulässig sind. Die sind nicht verfassungswidrig, sondern andere Verhältnisse erfordern andere Maßnahmen. Und dann ist das Entscheidende, wenn das alles richtig ist, was ich jetzt gesagt habe, dass wir dann die gleichen Begriffe noch im Grundgesetz stehen haben, aber die dann was anderes bedeuten. So, und wenn man sich das jetzt nochmal klar macht, warum bedeuten die was anderes? Weil wir eine andere Technik verwenden. Also ganz kurz schlüssig, Technik kann die Bedeutung von Recht verändern. So, und wenn man das erkannt hat, dann muss man als Jurist den Umkehrschluss ziehen und muss sagen, ja, dann muss Recht Technik beeinflussen, weil sonst kann Recht seine Ziele nicht mehr durchsetzen. Also wenn das Ziel unserer Verfassung ist, Freiheit zu gewährleisten, wir aber bei gleichem Text plötzlich andere Begriffsfüllungen bekommen, dadurch, dass wir eine technische Entwicklung mitmachen, dann muss Recht, damit es sein Grundziel erreichen will, ne, Freiheitssicherung, Technik beeinflussen und Technik so gestalten, dass er freiheitsförderlich ist.
Also was für ein Paradigma haben Sie? Wirklich Form, Recht formt Technik zu einem Teil? Oder hat Technik eben doch was Eigensinniges und kann nur mit Technik sozusagen auf Recht reagieren, wie es die Technik zulässt? Das wären zwei etwas unterschiedliche Beeinflussungsmodelle.
Ja, also ich bin davon überzeugt, dass Recht Technik gestalten kann. Mhm. Mach mal ein Beispiel. Festlegen, dass bestimmte Daten nach dem Gebrauch sofort gelöscht werden müssen. Und wenn ich jetzt festlege, dass ein Techniksystem nur zugelassen werden kann, wenn es vorher zertifiziert ist, dass es diese Technikroutine des Löschens implementiert hat, ne, dann habe ich rechtlich dafür gesorgt, dass personenbezogene Daten, ich sag mal, nach der Herstellung der Kommunikationsverbindung und nach deren Ende, dann gelöscht werden. Und gelöschte Daten kann man nicht mehr weiterverarbeiten, dann verhindere ich Kommunikationsprofile und ähnliche Dinge. Also ich darf dann nicht mehr nur Regeln festlegen an die Techniknutzer, sondern ich muss Regeln festlegen an die Technikgestalter oder Technikhersteller. Und wenn die ihre Systeme nur dann auf den Markt bringen dürfen oder in der öffentlichen Verwaltung einsetzen dürfen oder sowas, wenn die bestimmte technische Bedingungen erfüllen, die jetzt datenschutzgerecht sind, dann habe ich in dieser Weise, so wollte ich das verstanden haben, rechtlich Technik gestaltet.
War denn damals schon in den 80er Jahren oder Anfang der 80er Jahre diese Datenverarbeitung auch schon ein Thema? Auch bei Ihnen oder wann kam das?
Also die zwei Bücher, die ich jetzt erwähnt habe, Bedroht die Kernenergie, unsere Freiheit und radioaktiver Zerfall der Grundrechte, die hat ein Mitarbeiter im Wissenschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen gelesen, fand es ganz toll und kam dann, als ich ab 84 dann Professor an der Fachhochschule in Darmstadt war, zu mir und hat gefragt, ob ich für das Programm Sozialverträgliche Technikgestaltung von Nordrhein-Westfalen ein Projekt durchführen würde mit der gleichen Fragestellung wie für die Energiesysteme, jetzt für Informationssysteme. Und auf die Art und Weise kam ich dann zu der Auseinandersetzung mit der IUK-Technologie und habe in diesem Projekt dann mit Informatikern zusammen und weiteren Juristen dann die Frage verfolgt, wie verletzlich ist die Informationsgesellschaft dadurch, dass er sich jetzt von Computertechnik und Telekommunikationstechnik abhängig macht, und wie stark sind Freiheitsrechte gefährdet. Das haben wir dann auch versucht, in zwei Büchern zu publizieren und die gleiche Methode, also dass wir versuchen, die Prognosen, die damals die Deutsche Bundespost noch verfolgt hat, zum Ausbau von diesem ganz großen Glasfasernetz in der Bundesrepublik und Prognosen der Bundesregierung, wie sich denn die Computertechnologie entwickeln soll, dass wir die versucht haben, auch so danach zu befragen, ja, was heißt denn das, wie müsste man das denn absichern und was für Konflikte könnten dadurch entstehen und so weiter. Und dann auch da Zukunftsbilder gemalt, wie denn die Zukunft aussehen könnte, wie die rechtlich zu bewerten ist, wie ein Bundesverfassungsgericht dazu sich verhalten würde, auf der Basis der bisherigen Rechtsprechung und das dann auch bewertet und daraus dann Schlussfolgerungen gezogen, wie man sich oder was man tun müsste, um die Technik so zu gestalten, dass die negativ bewerteten Ergebnisse nicht eintreten.
Haben Sie denn damals schon Anfang der 80er auch mit dem Volkszählungsurteil und solche Sachen schon so, klar, wenn man Jurist ist, verfolgt man das natürlich, aber auch selber schon damit irgendwas zu tun, oder war das eher so erstmal aus der Beobachterperspektive dann bis 1986?
Nee, in diesem Projekt um die Zukunft von Energiesystemen war ja auch die Datenverarbeitung eine wichtige Maßnahme, die jetzt dieser künftige BKA-Präsident machen würde, und ich habe die ganzen Schriften dann studiert und auch ausgewertet, die der ehemalige Präsident vom BKA, Herr Herold, ja, entwickelt hat. Er hat ja auch Visionen gehabt, wie denn die Polizei mit Datenverarbeitung umgeht, und die habe ich da zur Anwendung gebracht, quasi in diesem Zukunftsszenario für eine Kernenergie-Zukunft, und musste mich in dem Kontext dann auch schon mit Datenschutz auseinandersetzen. Und da war dann auch das Volkszählungsurteil natürlich wichtig in dem Kontext.
Allgemeine Frage, welche gesellschaftliche Funktion erfüllt dann der Datenschutz?
Also für mich ist der eine ganz, ganz... Also sagen wir mal so, ich fange mal an mit der informationellen Selbstbestimmung. Die ist für mich die Grundlage einer normativen Ordnung für die Kommunikation in der Gesellschaft. Also ich bin nicht der Meinung, dass meine Daten mir gehören, sondern die Frage ist nur, wie über mich kommuniziert werden darf. Und da will ich, oder sollte ich normativ eine Selbstbestimmung haben. Das ist informationelle Selbstbestimmung, dass ich darauf Einfluss haben kann, dass ich mich in unterschiedlichen Rollen unterschiedlich darstellen kann.
Warum soll man nicht Herr seiner eigenen Daten sein oder selber entscheiden,
wer Daten überhaupt? Nein. Ich wollte sagen, es gibt keinen privatrechtlichen Zugang zu dem Problem. Es gibt kein Eigentum an Daten. Wenn Sie jetzt mit mir ein Interview führen, wessen Daten sind es? Sind es meine oder sind es Ihre Daten? Richtig ist nur die Antwort, es sind Ihre und meine gleichermaßen. Und deswegen gibt es keine Exklusivitäten, deswegen kein Privateigentum an Daten. Sondern es gibt eine Ordnung, wie man mit diesen Daten umgeht. Und da muss man mich als der Betroffene dann in der Situation respektieren und berücksichtigen. Und ich muss dann eine ganz gewichtige Rolle spielen. Ich kann aber auch nicht jeden Umgang mit den Daten verbieten. Weil ich lebe ja in einer sozialen Gemeinschaft. Da muss man kommunizieren. Und damit diese Kommunikation freiheitlich ist und die Selbstentwicklung des Individuums ermöglicht, deswegen brauche ich informationelle Selbstbestimmung.
Achtet Datenschutz dann auf die Fairness dieses Kommunikationsverhältnisses? Oder was wäre so der Maßstab für ein geglücktes kommunikatives Verhältnis? Ist es Fairness?
In einer gewissen Weise ist es Fairness. Also ich würde es von der Selbstbestimmung, von der Entwicklung von Individuen und Persönlichkeit aus. Also für mich besteht eine Persönlichkeit darin, dass die unterschiedliche Rollen spielt, soziale. Das Interessante an einem Menschen ist, was hat er für Rollen, was prägt ihn so. Und das, also er kann nur zu dieser Person oder zu dieser Persönlichkeit werden, wenn er sich unterschiedlich darstellen kann. Und dann muss er diese Darstellung, die muss er in der Hand haben.
Und warum ist das erst, sagen wir, seit den 70er Jahren oder wenn man Warren Brandeis ab 1890 oder wie immer man jetzt den Datenschutz anfangen lassen möchte, warum wird er dann zum Konflikt oder warum wird er dann so deutlich? Warum wird das Problem, dass man die Rollen vielleicht nicht mehr ganz so spielen kann, wie man vielleicht gerne möchte, keine Gestaltung gemacht hat, warum ist das in den 70er Jahren so?
Da beginnt die Datenverarbeitung effektiv zu werden. Und es entsteht plötzlich das Problem, dass der Staat in der Lage wäre, dieses sich unterschiedlich darstellen zusammenzuführen. Mhm. Weil die Behörde mit jener Behörde und dann auch noch Beobachtungen, die man so macht, die könnte man jetzt zusammenführen zum Profil. Und ich habe keine Chance mehr, mich darzustellen, weil mein Gegenüber über mich schon alles weiß. Und dann ist nur noch der Verdacht da, die wissen schon alles, die wissen zu viel und das lässt nicht mehr ein freiheitliches Handeln zu und jetzt ein vertrauensvolles Handeln. Also dann ist Misstrauen gesät überall und genau das will der Datenschutz jetzt als Umsetzung informationeller Selbstbestimmung vermeiden.
Sie nannten dieses Rollenmodell, was ja in der Offline-Welt einigermaßen gut funktioniert, da hat man das im Griff, im Internet eben schwieriger zu realisieren ist. Wo sind da die Probleme? Warum klappt es im Internet nicht so gut?
Ja, im Internet hinterlässt man ja überall Datenspuren mit jedem Klick. Also ich sehe da im Wesentlichen drei Entwicklungsstufen, die das Problem jedes Mal ganz, ganz anders darstellen lassen. Also in den 70er Jahren war die Sache noch relativ übersichtlich. Da hatte ich die Großrechenzentren, die Daten des Bürgers wurden, also da war der Staat derjenige, der Daten erhoben hat, in Form von Formularen, die dann eingegeben wurden in diese Großrechenzentren. Der Bürger konnte noch weitgehend wissen, was für Daten er dem Staat gegeben hat, was für Daten da in den Großrechenzentren verarbeitet werden. Und das war die Zeit, als man dann angefangen hat, diese Grundideen des Bundesdatenschutzgesetzes zu diskutieren und in Gesetze zu gießen. So, und dann haben wir den nächsten Schritt, das ist dann der vernetzte Computer. Also Personalcomputer und dann ziemlich bald auch das Internet. Da habe ich jetzt die Datenverarbeitung quasi auf jedem Schreibtisch. Nicht mehr nur in einem Großrechenzentrum. Es entsteht eine neue Welt, eine virtuelle Welt, in der man soziales Verhalten auch abbilden kann. Also wenn man Spiele schaut, wo dann manche da ihr ganzes Leben fast verbringen in diesen Sekundärwelten. Und in dieser Welt, das bringt es nochmal vollkommen neue Qualität, weil da hinterlässt man Spuren, Datenspuren, nicht nur durch Formulare, sondern durch jede Handlung. Jeder Klick, den man macht, könnte theoretisch ein personenbezogenes Datum hinterlassen. Die könnte man alle zusammenführen und könnte dann ein lückenloses Bild von jemandem zeichnen, wie er sich im Internet bewegt.
Würden Sie, bevor wir zur dritten Stufe kommen, ja, die fehlt noch, würden Sie sagen, dass möglicherweise ein Clickstream durch einen Webserver oder über verschiedene Webserver hinweg ein biometrisches Datum eines jeden Menschen darstellt?
Ja, ich würde es nicht biometrisch nennen.
Oder ein sehr charakteristisch, einmaliges.
Ja, das schon, das schon. Also sagen wir, eine Psychokarakteristik.
Okay.
Das könnte man mit Sicherheit, wenn man da lang genug die Daten sammelt, könnte man das machen. Wird ja auch gemacht von Werberingen, die dann auswerten, wie lange man sich jetzt Rotwein eingeguckt hat und wie lange man bei irgendwelchen Spielen war und so weiter. Und da werden ja Rückschlüsse gezogen auf Präferenzen, auf Vorlieben und Ähnliches. Und wenn man dann Gewohnheiten auch noch feststellen kann, weil sich was wiederholt.
Dann drittes Modell.
Ja, das fast Beruhigende an der Situation vom zweiten Modell ist, es gibt irgendwo noch einen Ausknopf. Mhm. Einen Stecker, den man ziehen kann. Mhm. So, und der dritte Schritt, und na, ich will noch schnell die Beziehung zum Recht herstellen, die Reaktion darauf war dann das TDDSG, oder jetzt das Telemediengesetz, also dass man diese Multimedia-Gesetzgebung, die dann ein paar neue Dinge gebracht hat, an denen wir seinerzeit auch beteiligt waren. Das TDDSG ist ja von uns für das Bundesforschungsministerium damals entwickelt worden. Und da kamen dann auch so Ideen wie Datensparsamkeit, pseudonymes und anonymes Handeln im Internet oder Datenschutzaudit. Das waren alles so Ideen, die da dann in dieser Diskussion aufkamen. Also da hat man dann versucht, mit einigen neuen Regelungen im Datenschutzrecht auf diese neue Situation zu reagieren. Aber das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her.
Ich vermute SOAR und ubiquitäres Computing als drittes.
Genau, das ist genau richtig. Und der dritte Schritt ist jetzt, dass diese Datenverarbeitungskapazität in die körperliche Umgebung des Menschen kommt und dort jetzt das Leben unterstützt und angenehmer macht. Aber jetzt ist es nicht mehr so, dass man nur in der virtuellen Welt bei jedem Schritt ein Datum hinterlässt, sondern jetzt auch in der körperlichen Welt bei jedem Schritt. Also etwas übertrieben und zugespitzt ausgedrückt, bei jedem Schritt ein personenbezogenes Datum hinterlässt. Weil die Geräte, die Gegenstände um einen herum, die Räume mit Sensoren ausgestattet sind, die dann erkennen sollen, wer jetzt den Raum betritt, wer jetzt diese Unterstützungsmaßnahme gebrauchen kann. Und von daher müssen alle diese Daten erhoben werden. Und jetzt kann man noch viel umfassender ein Bild von jemand erstellen, viel umfassender, als das im Internet der Fall ist. Und aus dieser Welt gibt es kein Entrinnen. Da kann man keinen Ausknopf drücken oder keinen Stecker ziehen, sondern wenn das mal realisiert ist, dann hat man die permanente Datenverarbeitung im normalen Leben.
Darauf müsste das Recht jetzt ja mal reagieren.
Dazu haben wir noch überhaupt keine Regel, keine.
Das bringt uns dann auch zu einem Gutachten, das Sie ja 2001 erstellt haben, zur Modernisierung des Datenschutzrechts, zusammen mit Professor Andreas Fitzmann von der TU Dresden und Professor Hans-Jürgen Gaska. Ist das das, was Sie jetzt mit der dritten Stufe dann auch bringen könnten? Oder war das noch so im Eindruck der zweiten Stufe?
Beides. Also die zweite Stufe war 2000, als wir das Gutachten geschrieben haben, ja schon voll erkennbar. Und es gab die erste Literatur zu Ubiquitous Computing, die wir da auch mit berücksichtigt haben. Also das wird erwähnt im Gutachten und die eine oder andere Idee ist auch darauf bezogen. Nur seit 2001 ist in der Hinsicht erheblich mehr passiert und ich habe zu der Thematik dann auch jetzt das ein oder andere an Forschungsprojekten durchgeführt und will das auch künftig noch machen. Also das beschäftigt mich sehr, Ubiquitous Computing.
Welches waren denn damals, 2001, die Hauptpunkte, die Sie kritisiert haben oder wo Sie sagen, das musste mehr modernisiert werden?
Also ich würde mal sagen, ein Hauptpunkt ist die Nichtrespektierung von informationeller Selbstbestimmung im Datenschutzrecht. Und die wird dann nicht respektiert, wenn ich nur Opt-out-Regelungen habe. Also wenn Sie den Paragraph 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 mit dieser Interessenabwägung nehmen, dann haben Sie doch die Situation, dass der Datenverarbeiter einen Grund zur Annahme haben müsste, dass seine berechtigten Interessen weniger wert sind als die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen. Diese Situation ist, also das anzunehmen, dass ein Datenverarbeiter Grund zur Annahme dafür hätte, ist fast lebensfremd. Natürlich wird er seine berechtigten Interessen immer höher gewichten als die schutzwürdigen Interessen des Betroffenen, von Extremfällen abgesehen, was dazu führt, dass er immer berechtigt ist, Daten zu verarbeiten, es sei denn, der Betroffene interveniert heftigst und macht ihm das ganz, ganz deutlich, dass er jetzt schutzwürdige Interessen von ihm heftig verletzt. Sodass hier nicht angesetzt wird an der informationellen Selbstbestimmung des Betroffenen, sondern an dem Datenverarbeitungswunsch, jetzt irgendwelche geschäftliche Vorteile zu erreichen, dadurch, dass man personenbezogene Daten, ohne den Betroffenen zu fragen, verarbeitet.
Gibt es denn eine gewisse Genugtuung, dass man jetzt überlegt, das BDSG genau in diese Richtung zu ändern?
Ja, selbstverständlich. Ich bin auch bei den ganzen Skandalen im Sommer dann gefragt worden und ich habe nicht gezögert zu sagen, wo ich das Problem sehe und wo ich die Lösung sehe. Nämlich in der Einführung von einer Opt-in-Regelung, also dass die Datenverarbeitung davon grundsätzlich davon abhängig gemacht wird, dass der Betroffene einwilligt.
Es gibt jetzt einen weiteren Aspekt aus dem BDSG-Gutachten von 2001, nämlich, dass Sie möglicherweise auch juristischen Personen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung einräumen wollten.
Die Frage ist, ob man im Internet oder in der Telekommunikation immer erkennen kann, ob die Daten jetzt einer juristischen Person oder einer Privatperson zuzuordnen sind. Und an der Stelle würde ich dann sagen, also man muss grundsätzlich mal davon ausgehen, dass Artikel 19 Absatz 2 die Grundrechte auch juristischen Personen zumisst, soweit sie auf die von ihrem Sinn her übertragbar sind. Das kann bei einer Ein-Mann-GmbH genauso sein. Ein Handwerker macht jetzt eine kleine GmbH, um sich gegen Finanzkrisen und sowas zu schützen, dann ist doch er als GmbH-Handwerker genauso schutzwürdig wie als natürliche Person. Also da kann ich den Unterschied nicht so klar sehen. Und dann gibt es Situationen, in denen man, das war das Hauptsächliche, was uns damals bewegt hat, dass es im Internet, in der Telekommunikation Situationen gibt, wo man nicht klar unterscheiden kann, ob das jetzt Daten einer juristischen Person oder einer natürlichen Person sind. Und da war dann die Überlegung, lieber die Daten etwas umfangreicher zu schützen, als da klein-klein zu differenzieren. Jetzt darf man zum Beispiel abhören, weil es sind ja keine personenbezogenen Daten, wenn man mal von Geheimnisschutz oder sowas absieht. Also da einfach Probleme zu glätten oder zu vermeiden, indem man den Schutzbereich nicht so eng und so kleinteilig betrachtet.
Was damals auch ein Thema war, was Sie eingebracht hatten, wahrscheinlich ja auch sicherlich dann in Zusammenarbeit mit Herrn Fitzmann, die Privacy Enhancing Technologies, also die Möglichkeit mit Technik Datenschutz zu gestalten, also gar nicht vom Recht jetzt direkt zu kommen, sondern von der anderen Seite zu sagen, die Technik macht jetzt den Datenschutz.
Nee. Das würde ich überhaupt nicht so sehen. Also wenn Sie an den Anfang des Interviews zurückdenken, ich will rechtliche Ziele dadurch erreichen, dass ich Technik gestalte. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das Recht gerade im Datenschutz seine Ziele nur erreichen kann, wenn es eine Allianz mit der Technik eingeht. Also ich muss gucken, dass ich die Technik, soweit es irgend geht, auf meine Seite ziehen kann. Und da, wo technisch Datenschutz möglich ist, muss ich den über Technik auch realisieren. Gegen Verbote oder Gebote kann man jederzeit verstoßen. Das ist die ganz normale, übliche Reaktion eines Rechtsadressaten, dass er bei Geboten und Verboten erstmal sich überlegt, wie kann ich die umgehen. Ne, weil wer will denn gern angewiesen werden? Aber wenn ich Technik habe, die mir gar nicht erlaubt, Daten zu verarbeiten, die gar nicht verarbeitet werden dürfen, dann brauche ich kein Verbot, dann brauche ich kein Gebot, dann brauche ich keine Ordnungswidrigkeitenverfahren. Dann habe ich über Technik das Rechtsziel erreicht. Deswegen gibt es da für mich keinen Gegensatz, sondern in jedes sinnvolle Datenschutzgesetz müssen auch Regelungen zu Privacy Enhancing Technologies, müssen Regelungen dazu drin sein, wie man Technik gestaltet.
Und sehen Sie da, dass da noch viel Nachholbedarf ist oder hat sich schon ein bisschen was davon realisiert auch? Gibt es solche Technologien?
Ja, natürlich gibt es solche Technologien. Wir machen seit, Sie hatten vorhin ausgerechnet, 22 Jahren ununterbrochen interdisziplinäre Forschungsprojekte. Also immer Forschungsprojekte, Juristen mit Informatikern, die zum Ziel haben, datenschutzgerechte Technikgestaltung zu realisieren. Also dass man anfängt an den datenschutzrechtlichen Zielen. Wie kann ich die Zweckbindung sicherstellen? Wie kann ich die Erforderlichkeit in einer bestimmten Anwendung sicherstellen? Wie kann ich sicherstellen, dass die betroffenen Rechte auch tatsächlich realisiert werden können? Wie kann ich mehr Entscheidungsfreiheit für den Betroffenen schaffen? Das kann man alles über Technikgestaltung verbessern. Das heißt nicht, dass man dann kein Recht mehr braucht und dass man über Technikgestaltung allein zum Ziel kommt, aber eine Kombination aus beiden muss man anstreben, um ein Optimum an informationeller Selbstbestimmung hinzubekommen.
Ist es sogar denkbar, dass derartige Technologien über das, was das Recht fordert, hinausgeht, weil der Bürger es vielleicht, oder weil man damit Image auch Pflege machen will, die Themen, wir sind sogar noch besser?
Ja, das ist ja die Idee von einem Datenschutzaudit. Ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt bei dem Bundesdatenauditgesetz. Der eigentliche Zweck von einem Datenschutzaudit wäre der, dass man mit den guten Taten im Datenschutz werben kann. Dass die einem geprüft werden, dass man mit diesem Prüfsiegel dann, das ist dann nicht nur eine eigene Behauptung, sondern ist von einem Dritten geprüft, dann auf den Markt gehen kann und kann sagen, ich bin jetzt ein Unternehmen, das sehr viel für den Datenschutz tut oder ich habe ein Produkt, das datenschutzgerecht ist, das überprüft ist. Und dann nutze ich den Eigennutz des jeweiligen Dienstanbieters oder Produkteherstellers für einen guten Zweck. Ja, und dann passt Eigennutz und Gemeinwohl an der Stelle mal ausnahmsweise zusammen.
Und meinen Sie da, dass die Firmen oder die Unternehmen entsprechendes Interesse auch haben? Das war ja, hat sich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen jetzt geändert. Das war jetzt ja dadurch, dass wir 2008 eine ganze Reihe Skandale haben, könnte man sich ja auch vorstellen, dass jetzt wahrscheinlich so ein bisschen dort auch mehr Interesse dran kommt, als vielleicht noch 2001, als Sie diese erste Idee ja dann auch geäußert haben.
Ja, natürlich. Da würden jetzt etliche Unternehmen besser dastehen und könnten sich gegen den ein oder anderen unberechtigten Verdacht, wenn er unberechtigt ist, besser wehren, wenn sie so eine Drittüberprüfung durchgeführt hätten und könnten nachweisen, sie haben sich Mühe gegeben beim Datenschutz und haben da auch was erreicht. Und ich beobachte ja die Entwicklung beim Datenschutzaudit in Schleswig-Holstein und nehme da sehr erfreut zur Kenntnis, dass sich das dort auch entwickelt. Und da sieht man ja, dass es Nachfrage gibt.
Definitiv. Ein anderes Thema, Sie sagten ja, informationelle Selbstbestimmung ist ja auch eben das Prägende natürlich des Datenschutzrechts. Gibt es auch Bedürfnis danach, vielleicht sogar, dass den Datenschutz und das Datenschutzrecht den Bürger über das hinaus schützt vor sich selber auch? Also wenn man sich jetzt so anguckt, gerade jetzt so 2008, 2007, sehr viel im Kommen sind jetzt soziale Netzwerke, Facebook, StudiVZ und ähnliches, wo ganz andere Umgang jetzt mit Daten passiert. Sollte man dort gerade Jüngere eher sogar schützen vor sich selbst oder sagt man, ja, das ist, haben sie eben selbst entschieden und dann müssen sie auch mit den Folgen leben?
Also informationelle Selbstbestimmung beinhaltet auch die Freiheit, Daten von sich zu geben. Das ist kein Zwang zur Datensparsamkeit, sondern ist die Freiheit zur Selbstbestimmung. Und wenn jemand meint, er muss sich in seinem sozialen Netzwerk entsprechend darstellen, dann muss er das tun. Oder soll das tun dürfen. Also ich denke, es ist richtig, dass das Bundesverfassungsgericht nur in ganz, ganz extremen Fällen einen Schutz gegen sich selbst vorsieht. Also das wäre ja paternalistisch, wenn man dann sagen würde, das darf jemand nicht, obwohl er es gern selbst würde. Was anderes ist, was für Rahmenbedingungen man für solche soziale Netze schafft. Wir haben in § 28 Absatz 1, Satz 1 Nummer 3 die Regelung, dass allgemein zugängliche Daten frei verarbeitet werden dürfen. Wenn man jetzt bei StudiVZ mal das so zur Kenntnis nimmt, dass jeder, der sich anmeldet, dann auch dabei ist und alle Daten zur Kenntnis nehmen darf, dann könnte man ja fast vertreten, das wären allgemein zugängliche Daten und das heißt, jeder kann die einfach nutzen. Das muss nicht so sein. Also hier könnte man ja eine viel differenziertere Regelung vorsehen und könnte die Zweckbestimmung der Veröffentlichung etwas stärker zur Kenntnis nehmen. Also wenn jemand seine Darstellung in StudiVZ deswegen benötigt, weil er jetzt in irgendeiner Form angeben muss, dann heißt es nicht, dass er damit einverstanden ist, dass ein Adresshändler diese Daten für seine Zwecke nutzt. Und wenn man da die Zweckbestimmung, ich habe es jetzt etwas drastisch dargestellt, dann auch nochmal für die Zulässigkeit der Datenverarbeitung nutzen würde, könnte man den § 28 etwas anpassen jetzt dieser sozialen Realität von sozialen Netzwerken im Internet und könnte darüber dann einen gewissen Schutz zumindest normativ bringen.
Sie sprachen einmal vom Übertragen der Einwilligungserklärung. Das war so eine Idee von Ihnen. Möchte ich das vielleicht ein bisschen ausführen?
Ja, man kann sich ja die Situation mal illustriert vorstellen, wie das sein wird, wenn die ganze Umgebung um einen herum mit Sensoren bestückt ist. Alles für gute Zwecke, um die Nutzer entsprechend gut zu unterstützen. Aber unsere Regeln im Datenschutzrecht sehen ja vor, die Daten sind beim Betroffenen zu erheben, er ist entsprechend zu unterrichten. Und wenn es keine Erlaubnistatbestände gibt, muss er einwilligen. Die Einwilligung muss schriftlich erfolgen im Regelfall. Und wenn Sie jetzt in einer Einkaufspassage entlang gehen und alle 2 Meter Ihnen irgendwelche Erklärungen entgegenspringen, wo immer die dann auch projiziert würden, und Sie werden um eine schriftliche Einwilligung gebeten, dass dieser Sensor Sie aufnehmen darf. Das ist ja sowas von weltfremd. Und dann gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder man verändert das Transparenzgebot und das Einwilligungsgebot komplett und verzichtet mehr oder weniger in solchen Situationen darauf, dass es für den Einzelnen transparent ist und dass noch nach seinem Wunsch irgendwie gefragt wird, ob er den jetzt Daten hergeben will oder nicht. Oder man unterstützt die Situation technisch, sodass nicht der Einzelne ständig belästigt wird mit Warnhinweisen und mit Einwilligungsanforderungen, sondern dass er dann eine technische Unterstützung hat, wo er das grundsätzlich eingeben kann. Da bin ich immer dagegen, da bin ich immer mit einverstanden. Und das Gerät, sagen wir mal sein Handy, später das künftige Allround-Gerät, das man dann mobil mit sich rumführt, das ist dann in der Lage, diese Kommunikation abzuwickeln. und dann vielleicht irgendwo Datenverarbeitung zu unterbinden oder Datenverarbeitung zu erlauben, sodass das zwar nach seinem Willen geht, aber nicht mehr in jeder Situation immer wieder gefordert ist, weil dann kommt man vor Datenschutz zu keinem Arbeiten oder Leben mehr.
Es gibt ja, wenn man so will, zwei Gruppen, die sich ja für die Daten interessieren. Natürlich die Wirtschaft, aus wirtschaftlichen Gründen, aber der Staat eben auch. 2001 war ja auch nicht nur, dass Ihre Gutachten erschienen ist, sondern ja auch in anderer Hinsicht, ja, was den Datenschutz angeht, ein interessantes, in Anführungsstrichen, interessantes Jahr, weil da mit den Terrorangriffen auf die USA auch, was den Datenschutz angeht, die Thematik oder das Pendel etwas anders ausschlug, mehr Richtung Staat und Überwachung. Wo sehen Sie eher die Gefahren? Sind Sie eher oder in dem Bereich der Wirtschaft zu sehen, die den Kunden versucht auszuspionieren, oder ist es eher der Staat, der gegenüber dem Bürger jetzt eine Gefahr auch darstellt, was die Datensammelwut angeht?
Also vielleicht darf ich zuvor noch ganz kurz erzählen, wie das damals mit der Übergabe des Gutachtens war. Die Übergabe des Gutachtens war auf den 20. September terminiert. Da sollte vor der Bundespressekonferenz des richtig im großen Rahmen an den damaligen Innenminister Schily übergeben werden. Am 12. September wurde die Pressekonferenz abgesagt und die Übergabe auch. Und Datenschutz und schon gar nicht Modernisierung des Datenschutzes war dann abgesagt. Das Gutachten wurde dann später an den Staatssekretär Schaper übergeben, 3 Monate später im Innenministerium, mit dem Ergebnis, dass das Thema Veränderung, Modernisierung des Datenschutzrechts erstmal in der Schublade verschwunden ist. Also wir haben genau diesen Umschwung im September 2001 dann auch selbst mit dem Gutachten gespürt. Gut, jetzt Ihre Frage. Das ist eine Frage, die stelle ich mir eigentlich nicht oder selten. Finde ich auch nicht so spannend. Ich sehe Gefahren von beiden Seiten und die Notwendigkeit, dass man bei beiden Seiten, also bei privaten Datenverarbeitern wie bei staatlichen Datenverarbeitern dafür sorgt, dass informationelle Selbstbestimmung in beiden Bereichen gilt. Also die gilt ja auch im privaten Bereich. Und der Staat hat eine Schutzpflicht, sich vor dieses Grundrecht zu stellen und durchzusetzen, dass das auch im privaten Handeln berücksichtigt wird. Sodass das in beiden Fällen, private und staatliche Datenverarbeitung, das Grundrecht geschützt werden muss.
Es gibt zwei große Projekte, die im Moment anstehen. Das ist einmal die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie. Da sollen einheitliche Ansprechpartner installiert werden, die viele Verwaltungsarbeiten, die differenziert sind, zusammenziehen, zentralisieren. Das zweite andere Projekt, große Projekt, ist, was angedacht wird, sind Bürgerportale. Auch das ist wieder eine gewisse Zentralisierung von Verkettbarkeiten in einer Hand. Wie sehen Sie das? Bekommen Sie das mit? Sehen Sie die Risiken, die dadurch entstehen? Welche Risiken entstehen?
Bei den einheitlichen Ansprechpartnern würde ich sagen, dass die Idee grundsätzlich eine gute ist, dass den Bürgern das erleichtert wird, ihre Angelegenheiten bei staatlichen Behörden leichter durchzusetzen. Datenschutzrechtlich ist das natürlich ein großes Problem, weil zur informationellen Selbstbestimmung immer auch die informationelle Gewaltenteilung gehört. Das ist ja quasi das Pendant dazu, wenn ich von so einem Rollenbild ausgehe und ich muss mich gegenüber unterschiedlichen Behörden, die unterschiedliche Aufgaben haben, auch unterschiedlich darstellen können, dann darf es nicht sein, dass die untereinander die Daten austauschen. Also muss es eine informationelle Gewaltenteilung geben. Und die Herausforderung besteht jetzt darin, wie man die sinnvolle Idee eines einheitlichen Ansprechpartners vereinigen kann oder kompatibel machen kann mit der Forderung nach informationeller Gewaltenteilung. Mhm. Wir haben in einem fast vergleichbaren, in einer fast vergleichbaren Konstellation in einem Forschungsprojekt, Vesuv hieß es, die Datenverarbeitung untersucht, wenn mehrere Verwaltungsbehörden arbeitsteilig einen einheitlichen Lebenssachverhalt behandeln, was dazu führt, dass der Bürger mehrfach seine Daten eingeben muss, dass die alle auf die gleichen Daten zugreifen müssen, aber das alles mehrfach erhoben wird, mehrfach verarbeitet wird und das eigentlich eine unsinnige Verdopplung von oder Vervielfachung von Arbeit ist. Und wir haben dann für dieses Projekt ein Verfahren entwickelt, wie nur einmal die Daten erhoben werden, die aber mit Verschlüsselungsmechanismen so verschlüsselt werden, dass für bestimmte Teilverfahren zu einzelnen Behörden dann unterschiedliche Zugriffsrechte vergeben werden können. Also die eine Behörde kann nur einen Teil der Daten verschlüsseln, nämlich die Daten, die sie benötigt. Die andere Behörde braucht andere Daten, aber einen Teil davon auch. Die hat dann wiederum auch bestimmte Schlüssel, die ihr ermöglicht, ihre oder die von ihr benötigten Daten zu entschlüsseln. Also wir haben eine einheitliche Datenhaltung, eine einmalige Datenerhebung und trotzdem informationelle Gewaltenteilung. Und so Lösungen müsste man eigentlich dann auch an die einheitliche Ansprechstelle herantragen. Mhm. Also natürlich kann man auf die Grundidee der informationellen Gewaltenteilung nicht verzichten. Mhm. Bei Bürgerportalen ist es so, dass wir in dem Projekt involviert waren, weil wir, also jetzt die Projektgruppe Verfassungsverträgliche Technikgestaltung, den Gesetzentwurf gemacht haben. Also wir haben da für das Bundesinnenministerium da den Entwurf gemacht, der, wie das immer so ist, wird dann vom Haus nochmal etwas abgeändert. Aber die Grundidee und vor allen Dingen die Versuche, Datenschutz da zu realisieren, die stammen von uns.
Wie kann Recht auf neue Technik reagieren? Ich habe so verstanden, so auch aus dem ersten Teil, was wir jetzt besprochen haben, dass es da durchaus ja Möglichkeiten gibt, dass man nicht jedes Mal die Gesetze ändern muss, wenn neue Technik da ist, sondern dass man auch gerecht so gestalten kann, dass sie auch auf neue Technik mit reagieren kann.
Also das Ziel muss sein, dass man versucht, künftige Technik abzuschätzen. Also dass man schon bei der Technikentwicklung mit dabei ist. Das ist der Versuch in unseren Forschungsprojekten immer, dass wir mit Informatiker, die Technikforschung machen, die da also jetzt prototypisch was entwickeln, dass wir schon gleich von Anfang an mit denen diskutieren, wie könnte man denn diese neue Technik, bevor sie überhaupt ins gesellschaftliche Leben tritt, datenschutzgerecht gestalten. Und dann kann man von den geltenden Rechtsregeln das ableiten, was denn für Kriterien, für Anforderungen wären, die so eine Technik erfüllen muss. Dann kann man mit den Informatikern diskutieren, das könnte man so oder so oder so realisieren. Dann kann man die Alternativen, die sich da bieten, entsprechend bewerten und dann die datenschutzfreundlichste Alternative auswählen und dann sagen, okay, so könnte man es tun oder man kann nochmal einen neuen Anreiz setzen, nochmal drüber nachzudenken, ob man da hier nicht das noch anonym oder pseudonym machen könnte oder da auf die Daten verzichten oder dort die Daten frühzeitig löschen und dann kommt man zu Prototypen oder Demonstratoren, die dann den Datenschutzanforderungen genügen. So, und dann ist der nächste Punkt, wie kriegt man denn die in die Realität? Da braucht man dann unterschiedliche Instrumente, die am besten zusammengreifen, um dazu zu führen, dass dann diese datenschutzgerechten Produkte auch auf dem Markt erscheinen. Und das kann zum einen das Datenschutzaudit sein, das könnte zum anderen an bestimmten Stellen die Anforderung sein, dass man nur zertifizierte Produkte einsetzen kann. Das kann die Akkreditierung von Anbietern sein, die dann mit ihrem ganzen Angebot sich einer Überprüfung unterwerfen. Also da muss dann das Recht bestimmte Verfahren oder bestimmte Anreize setzen, bei denen die Produkte oder die Software-Systeme dann auf den Markt bringen.
Ist das dann auch eine Lösung für die Problematik, wenn man sich anguckt, dass Datenverarbeitung ja weltweit natürlich passiert und natürlich auch viele große Spieler in diesem Bereich, Google, Amazon und ähnliches im Internetbereich, aber auch sonst Microsoft und Konsorten, natürlich nicht in Deutschland in der Regel sitzen, sondern weltweit verteilt sind, ihre Server weltweit verteilt haben und wir ja eben kein weltweites Datenschutzrecht haben. In Europa haben wir ein bisschen Vereinheitlichung zwar, was zumindest die Standards angeht, aber wenn man da rausguckt, auch schon in die USA, sieht es ja eher düster aus. Wie kann man das denn dann in den Griff bekommen, wenn man sagt, okay, vielleicht in Deutschland kommt man dann vorher zu Ihnen und überlegt, wie kann man das Produkt gestalten, aber in Amerika wird es dann trotzdem umgesetzt in einer ganz anderen Form, wie es hier nach deutschem Recht nicht zulässig eigentlich wäre.
Das ist natürlich ein Riesenproblem, da sprechen Sie ein ganz schwieriges Thema ein. Allein schon in Deutschland ist es ein Riesenproblem, wenn es nur ganz wenige Stellen gibt, die so arbeiten. Also das müsste eigentlich viel verbreiteter sein, dass man diesen Ansatz verfolgt. Dann gäbe es auch mehr Beispiele, mehr Vorschläge, wie man denn irgendwas machen kann. So ist es ja immer nur das Demonstrieren, dass es theoretisch möglich wäre, Technik datenschutzgerecht zu gestalten. Und dann geht man von einem Projekt zum anderen und zeigt es da und zeigt es dort. Ja gut, und dann führt es zu einer schönen Publikation und vielleicht zu einer schönen Demonstration.
Aber wer kann das Wissenschaftssystem auch nicht?
Nee, das kann Anreiz, das kann Hinweise geben, kann Anreize setzen. Das müsste jetzt etwas breiter dann genutzt werden. Also das muss, oder funktionieren kann das Ganze nur dann, wenn das entsprechend rechtlich flankiert ist, dass man da Anreize, jetzt ich bleibe nochmal bei dem Beispiel, über ein Datenschutzaudit oder ähnliches setzt, sodass dann ein Hersteller sich auch verleitet sieht, solche Vorschläge, die demonstriert wurden, dann auch tatsächlich in sein Produkt einzubauen. So, und das setzt eigentlich voraus, dass es diese Anreize nicht nur in Deutschland gibt, sondern auch in Europa oder auch in den USA. Da kann man eigentlich nur drauf hoffen oder darauf setzen, dass die Diskussion mit den USA dazu führt, dass die ihr Verhältnis zur Datenverarbeitung dann auch dem Europäischen etwas annähern. Das könnte dazu führen, dass dann bestimmte Techniklösungen, die hier realisiert werden, dann vielleicht auch dort irgendwie auf gewisses Interesse stoßen oder dass dort bei Nachfragern dann auch sowas interessant erscheint. Ein klein wenig ist ja auch die Datenschutzrichtlinie, ich sag mal so, imperialistisch, was damit zusammenhängt, dass personenbezogene Daten aus Europa nur exportiert werden können, wenn dort vergleichbare Datenschutzsysteme installiert sind. Und das hat ja in manchen Staaten dazu geführt, dass die solche Datenschutzregelungen sich gegeben haben, die mit unseren vergleichbar sind. Also ich war mehrfach in Japan in dem Kontext und habe da, also bin dort auf sehr, sehr großes Interesse gestoßen an diesen rechtlich-technischen Verbindungen von Datenschutz.
Ein Hoffnungsschimmer ist ja vielleicht auch Microsoft, die ja auch zum Beispiel das schleswig-holsteinische Gütesiegel für zwei Produkte beantragt haben und auch bekommen haben. Und das auch durchaus gerade deswegen natürlich, weil man hier ein hohes Datenschutzniveau hat und das auch den Kunden gegenüber demonstrieren will. Wenn man jetzt nach vorne mal schaut, Ihre Aufgabe ist es ja auch zu prognostizieren, wie wird die Zukunft aussehen. Das haben Sie 1986 gemacht, 2001. Wie sieht Ihre Vision 2008 für 2018 aus?
Also ich denke, dass die größte Veränderung kommen wird über das Thema Ubiquitous Computing. Wir haben ja, wenn man an Navigatoren denkt oder an die Mächtigkeit moderner Handys, schon den ersten Schritt in diese Welt getan. Und die Möglichkeit, das Internet mobil zu nutzen, RFID einzusetzen, damit ein Internet der Dinge zu realisieren. Also da stehen wir ja direkt an der Schwelle und merken die ersten Schritte in die Richtung. Und ich gehe davon aus, dass das, was da in diesen Zukunftskonzepten beschrieben wird, dass das vielleicht nicht 1:1, aber von der Tendenz her sich schon so entwickelt, dass wir auf Informationsdienstleistungen immer mehr angewiesen sind oder die gerne in Anspruch nehmen, die uns dann passend zur jeweiligen Situation oder zum jeweiligen Ort entsprechende Informationen liefern.
Also sehen Sie es eher positiv, was kommen wird, oder sehen Sie es eher, haben Sie auch ein gewisses flaues Gefühl im Magen, was die Datenverarbeitung angeht?
Aus dem Blickwinkel des Datenschutzes habe ich da ein mehr als flaues Gefühl. Das wird in Situationen führen, die datenschutzrechtlich in meinen Augen kaum noch beherrschbar sind. Und wir müssten eigentlich jetzt eine sehr, sehr umfangreiche Datenschutzdiskussion anstoßen, die darüber nachdenkt, wie man nicht nur mit Lidl- und Telekom-Skandalen umgeht, sondern wie man mit dieser Zukunftsentwicklung unserer Informationsgesellschaft umgeht und was man da für Regelungen benötigt oder für normative Leitkonzepte, um informationelle Selbstbestimmung in so einer zukünftigen Welt noch zu realisieren.
Da haben Sie Hoffnung? 2001 wurden Ihre Vorschläge nicht umgesetzt.
Also wenn Sie mich fragen, ob ich Hoffnung habe, natürlich habe ich Hoffnung, sonst würde ich nicht weiterarbeiten. Wenn Sie mich fragen, wie ich die Zukunft realistisch einschätze, dann käme ich da vermutlich zum anderen Ergebnis.
Regelmäßig neue und weitere Videos und Audiobeiträge finden Sie auf www.datenschutzgeschichte.de. Verantwortlich für diese Beiträge sind Martin Rost und Henrik Rasemann vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.